Gartenhelden, ein Weserkurier-Podcast. Wer mich kennenlernen will, muss meinen Garten kennen, denn mein Garten ist mein Herz. Ein Zitat des Landschaftsarchitekten, Autoren und Weltreisenden Hermann Fürst Pückler-Muskau. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weserkurier-Podcasts Gartenhelden. Heute nehme ich Sie mit auf eine Reise in die östliche Vorstadt, wo zwischen dicht bebauten Wohnhäusern eine kleine Sensation verborgen liegt. Es ist die Geschichte von Carsten und Christian Berger-Saathoff, die in den letzten 10 Jahren das scheinbar Unmögliche geschafft haben. Sie verwandelten einen tristen Innenhof in eine blühende Oase. Und das als Mieter. Stellen Sie sich vor, vertrockneter Rasen, wuchernder Efeu, grauer Beton. So sah der Innenhof aus, bevor die beiden zur Tat schritten. Was als kleine Geste mit ein paar Kübelpflanzen begann, entwickelte sich zu einem Gemeinschaftsprojekt, das heute auch andere Bewohner inspiriert. Und der Garten ist üppig grün, als ich mich mit den beiden im Hochsommer treffe. Wir sitzen gemütlich unter ihrer Pergola im Schatten. Sie erzählen mir, warum sie so gerne gärtnern und was der Großvater von Carsten damit zu tun hat. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin heute zu Gast in der östlichen Vorstadt und besuche einen verwunschenen Hofgarten und bin sehr gespannt, was mir die Gärtner darüber erzählen. Ich heiße herzlich willkommen Carsten Berger-Saathoff.
Hallo, schön, dass du da bist.
Und sein Mann Christian Berger-Saathoff.
Hallo.
Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin sehr gespannt. Carsten, du hast gesagt, du hast schon mal kurz in meinen Podcast reingehört, dann weißt du vielleicht, was euch jetzt erwartet. Was ist eure Lieblingspflanze?
Ich wusste, dass das kommt.
Ja, genau.
Und ich glaube, ich bin nicht der Erste, der sagt, als Gärtner hat man ja so viele irgendwie, ne, die gut sind. Und erst im Ensemble sind sie ja, ergibt sich daraus ein Garten. Aber ich habe darüber nachgedacht, was ich tatsächlich mag, sind so Pflanzen, die so ein bisschen strange sind. Also ich liebe zum Beispiel Disteln oder wilde Karden. Du siehst sie ja auch viel im Garten. Die so ein bisschen ungewöhnlicher aussehen.
Okay. Und du, Christian?
Die Feige.
Die Feige.
Der Feigenbaum, genau.
Ich glaube, da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Ich wollte einmal kurz beschreiben, wo wir uns befinden. Wir befinden uns in einem Innenhof. Wir sitzen gerade unter einer sehr, sehr gemütlichen Laube. Marke Eigenbau, habe ich schon gehört. Eine Holzlaube, die bewachsen ist. Womit ist das bewachsen? Was ist das?
Das ist eine Glycinie, also ein Blauregen. Aber nur an einer Seite und an der anderen Seite kommt eine Clematis hoch.
Ah ja.
Da und auf der Seite ein wilder Wein. Viel für so eine kleine Fläche.
Viel für eine kleine Fläche. Kleine Fläche heißt, auf wie viel Quadratmetern gärtnert ihr hier?
Die Gesamtfläche?
Ja.
Sind etwa 100, würde ich sagen. Das müssten 10 mal 10 Meter sein, ne?
Oh, ich war schon auf 10 Quadratmetern, von daher ist das schon nicht wenig. Also, ich habe 25 zum Vergleich. Ist nur ein bisschen kleiner, sozusagen. Wie seid ihr dazu gekommen, das hier umzugestalten?
Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir wohnen im Hochparterre und die Fenster gehen alle, also alle unsere Wohnräume gehen zum Garten raus. Und am Anfang, das hatte ich dir auch geschrieben, ne, war es eben, als wir eingezogen sind, so eine klassische, ja, so Nutzgrün war das eben, ein bisschen Rasen, ein bisschen Efeu, kaum was da geblüht hat. Und das hat aber so Potenzial und es liegt direkt unter den Fenstern. Und es war einfach nur eine Frage der Zeit, dass wir gedacht haben, Mensch, da muss man doch was draus machen. Aber es ist ein Gemeinschaftsgarten, es ist eine Hausverwaltung, die zuständig ist und Gärtner, die das auch früher gepflegt haben. Es war dann so ein Randtasten. Was dürfen wir eigentlich machen? Also nutzen dürfen wir. Und dann fing das an mit Kübelpflanzen mal. Und so hat es so eine Dynamik bekommen. Auch mit anderen hier im Haus zusammen, die jetzt leider nicht mehr hier wohnen. Dass wir gesagt haben, Mensch, man könnte da doch irgendwie was gestalten oder da ein bisschen was anders machen. Und diese einsame Pflanze, die da so steht, der geht es überhaupt nicht gut. Da muss man doch irgendwie ein bisschen was tun. Und ja, und so kam eins zum anderen. Und wir haben gemerkt, die Hausverwaltung nickt das ab, findet das eher gut. Das ist eine Wertsteigerung mit der Zeit. Und
das
irgendwann
ist
das hier draus geworden, über all die Jahre.
Das hier. Mögt ihr einmal kurz beschreiben, was ihr genau hier gemacht habt?
Ja, also von Anfang an, ein langer Prozess.
Ja, klar.
Also, wie ich schon sagte, es war am Anfang, die Hälfte davon war ein vertrockneter Rasen. Und die andere Hälfte war
Efeu.
Efeu und so, genau, Efeu und
ein alter Apfelbaum.
Alter Apfelbaum. der aber krank war.
Ja, okay, das ist dann nicht schön.
Hier waren mehr Bäume von so altem Schlag wie da hinten auf dem Nachbargrundstück. Mhm. Die mussten aber alle nach und nach gehen. Die sind halt auch überwuchert mit Efeu, wurden zu schwer, sind im Sturm abgeknickt.
Ja, okay.
Ja, und das war dann als die Bäume dann auch weg waren, war hier eben einfach nicht mehr viel. Mhm. Und wir haben
grüner
ganz
Acker, das war sehr traurig.
Ja, das stimmt schon.
Ja, nichts wächst.
Ja, vor allem nichts, was blüht. Also wir sind beide auch so ein bisschen umweltbewegt, sage ich mal, und klimabewegt.
Mhm.
Kommt auch von den Familien. Und das war so einfach, dass ich gedacht habe, Mensch, das ist so eine große Fläche, wenn man das ganze Areal hier zusammennimmt. Ja. Da kann man mehr draus machen. Und angefangen hat das irgendwie um diesen Rhododendron. Der war früher in der Mitte ganz alleine und war ganz kränklich. Und dann haben wir darum das erste Beet angelegt. Und ja, dann kamen, wie ich schon sagte, Kübel dazu. Und ja, und dann, ach, hier könnte man auch eigentlich noch ein kleines Beet machen. Und so ist dann immer mehr eigentlich auch am Ende von dieser ursprünglichen Rasenfläche verschwunden, bis jetzt in den letzten 2 Jahren wir uns soweit getraut haben, hier eben auch auf Eigenregie diese Pflasterung zu legen, also eine Terrasse. Ist ja auch so mit bunt zusammengewürfelt, eben mit Steinen, die wir also zum Teil gekauft haben, auch ein paar schickere Platten, aber eben gemischt mit dem, was wir teilweise sogar auch hier gefunden haben noch in den Familien zu Hause im Elternhaus hatten.
Also Recycling.
Recycling auf jeden Fall, großes Thema hier.
Ja, sehr schön.
Und und jetzt haben wir dann in diesem Jahr noch diese Pergola hier zu Ende gebaut. Die ist tatsächlich jetzt 1 Jahr alt, sollte man nicht sagen, wenn man den Bewuchs jetzt schon wieder sieht.
Ich wollte gerade sagen, aber Blauregen wächst, glaube ich, auch relativ schnell.
Sehr schnell, genau.
Die roten Steine dort zum Beispiel stammen noch aus dem, im Ursprung von dieser Wohnanlage gab es hier in der Mitte ein Waschhaus. Es wurde zerbombt. Und diese roten Steine haben wir alle ausgegraben. Aus den Beeten haben wir gesagt, da müssen wir ja was mitmachen. Daraus ist jetzt ein eigenes Beet geworden.
Ja, schön.
Ja, hier ist tatsächlich im Untergrund viel Steine, Bauschutt, Glas. Da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen war es am Anfang auch schwierig mit einigen Pflanzen, weil der Boden einfach zu sandig war. Hier sind verschiedene Sachen nicht gewachsen.
Ja.
Deswegen haben wir auch angefangen, Schnitt und so weiter hier liegen zu lassen. Damit, und ein bisschen Erde haben wir auch angekarrt für einige Beete, dass sich hier was entwickeln kann. Ne? Und so nach und nach kommt hier jetzt eben eine Humusschicht drauf und es wächst auch mehr, wird vielfältiger.
Wie lange macht ihr das jetzt schon? Wann habt ihr angefangen?
Sind das 10 Jahre oder länger?
Ja, 10 Jahre könnte passen.
Okay. Sind über 10 Jahre.
Ja, über 10 Jahre, genau.
Und wenn ich euch so reden höre, seid ihr vom Fach? Oder ist das alles Learning by Doing?
Das ist Learning by Doing.
Okay.
Ja. Also bei dir vielleicht so halb, weil deine,
Genau, ich habe, mein Großvater väterlicherseits war Schlossgärtner.
Oha.
Mhm.
Oha, das klingt aber sehr nobel.
Ja, war auch eine interessante Erfahrung für ihn. Er hat seine Lehre da in dem Gutshaus, beziehungsweise ein Schloss ist es ja. Mhm. Das ist Lütitzburg bei Norden in Ostfriesland.
Ah, okay. Ja, Norden sagt mir was. Ja.
Haben einen großen englischen Landschaftsgarten. Aber eben, wie das damals in der Zeit war, auch schon Orangerie und solche Dinge. Das war aber zu einer Zeit, wo in Deutschland auch die Ständegesellschaft da war. Das heißt, es war wirklich der Adel und die haben halt einen großen Haushalt geführt. Und er hat zu einer Zeit praktisch das Gärtnern gelernt, wo die meisten wahrscheinlich zu Hause vor allem Nutzgarten hatten für die Selbstversorgung, während er sich dann schon mit irgendwelchen Exoten irgendwie beschäftigt hat und diesen Landschaftspark eben gepflegt hat. Und das hat auf meinen Vater total abgefärbt. Ne?
Okay, schön.
Und so kommt das dann auch zum Enkel und irgendwie merke ich, das sitzt in den Knochen.
Okay, das sitzt in den Knochen. Okay. Sitzt es auch in deinen Knochen, Christian? Oder?
Ja, also ich komme ursprünglich Richtung Rothenburg-Wümme und meine Eltern hatten da auch einen großen Garten und insofern fand ich das immer sehr schön, dass wir hier durch die zentrale Lage doch ein urbanes Wohnen haben, aber eine wunderschönen oder einen wunderschönen grünen Rückzugsort, den man sich dann geschaffen hat.
Ja, das heißt, ihr seid also reine Hobbygärtner, das ist nicht euer Job.
Nein.
Das merkt man auch, weil also jetzt sind wir besser geworden, aber am Anfang
wird es halt besser, kann ich bestätigen.
Richtig, genau. Am Anfang eben erstmal kennt man den Boden nicht. Wir haben jetzt auch hier jetzt keine große Bodenanalyse oder solche Sachen gemacht. Es ist ja wie gesagt auch einfach ein Mietobjekt.
Ja.
Wobei wir uns hier schon sehr sicher fühlen, weswegen wir uns auch getraut haben, so zu investieren,
genau,
weil wir hier
auch Geld
langfristig bleiben wollen. Ja. Und genau, es kostet Geld, jetzt tatsächlich über die Jahre denkt man gar nicht so, aber viel Geld reingegangen, aber eben auch viel recycelt. Geräte, die zu Hause nicht mehr gebraucht wurden, die wir immer nehmen konnten. So haben wir halt angefangen. Und ja, auch Pflanzen, hatte ich dir auch geschrieben, da sind auch getauschte, geschenkte Pflanzen dabei. Als wir dann gesagt haben, oh, wir machen da jetzt was in dem Garten, da haben wir irgendwie die ersten Jahre zu Geburtstagen, Weihnachten und so weiter immer nur irgendwas für den Garten bekommen.
Ja, auch schön.
Die Agave da drüben zum Beispiel ist von deiner, korrigier mich bitte, wenn ich es falsch sage, aber von deiner Tante aus Amerika sogar noch. Also es ist relativ viel.
Stimmt, ja. Diesmal ausgewandert.
Und genau. Okay. Und hat Agaven mitgebracht und dann sind sie irgendwann wieder zu uns gekommen.
Ja, schön.
Über auch Generationen jetzt schon.
So, ja, so wächst im Garten. Aber ich kenne das. Wir wohnen auch in einem Mietshaus, im normalen Haus und haben dann aber auch gesagt, Rasenfläche allein ist ja ein bisschen langweilig und haben auch angefangen zu investieren vor fast 8 Jahren. Und dann wächst es nicht, dann gefällt es nicht und keine Ahnung, wie oft ich da schon Sachen umgeworfen habe und mein Mann irgendwann sagt, ja. Ist ja nicht mal gut auf der kleinen Fläche, ja, aber man, ich kann nicht aufhören. Ich glaube, ich brauche langsam einen größeren Garten.
Vor allem dieses immer wieder, ach, man könnte das aber eigentlich auch noch ein bisschen so machen, das kennst du dann auch und noch ein bisschen schöner. Und dann ist ja auch der Punkt, es fängt an, alles zu wachsen. Wie gesagt, hier war vorher ja mal nichts irgendwie. Und,
ja, ist schon Wahnsinn. Sehr grün.
Es ist sehr grün, es ist fast auch zu dicht, würde ich sagen. Also ich muss mich jetzt ein bisschen daran schulen und üben, Bäume auch schmal zu schneiden und Pflanzen schmal schneiden.
Ja. Genau, du hast ja für das nächste Jahr Formschnitt als Projekt.
Das müsste ich, glaube ich, auch mal machen.
Ja, nicht so barock, sage ich mal jetzt so. Aber man merkt jetzt auch ein bisschen wilder hier. Aber genau, es soll ja alles seinen Raum haben, aber es darf sich auch nicht überwuchern. Und das ist auf der Fläche dann doch auch schon schnell passiert. Dann merkt man, was funktioniert, was nicht. Es muss auch immer wieder was ersetzt werden. Ist schon so, dass es sich nicht hält. Und jedes Jahr halt anders. Ne? Mal kommen die Stauden ein bisschen besser, dann wieder was anderes.
Ja.
So sieht der Garten jedes Jahr anders aus. Und wie eben alles so wächst und groß wird, merkt man, ach, guck mal, hier kann man jetzt ein bisschen anders gestalten. Zuletzt haben wir diese Gartenwege gemacht, die sich jetzt ja hier so unter den Bäumen durch irgendwie plötzlich auch so anders ergeben. Das waren alles so Ideen, die sind wirklich über die Zeit Schritt für Schritt gekommen und jedes Jahr was Neues.
Genau, und dann sieht man was Neues, was man vielleicht haben möchte. Christian, du hast eben schon die Feige erwähnt. Was ist das Besondere an der Feige?
Ich finde, sie hat es... Klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich finde, es hat ein bisschen ein italienisches Flair. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir irgendwann mal eine Mahlzeit davon bestreiten können.
Auf jeden Fall.
Wenn der Baum groß genug ist. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
Ab wann fangen die an zu tragen, weißt du das? Ich weiß
nicht. Also, die tragen ja jetzt schon.
Ja.
Aber
im ersten Jahr hatten wir Feigen. Aber da hatten wir nur zwei.
Ach so, okay, die Menge macht's. Ja, okay,
genau.
Verstehe. Haben die geschmeckt?
Die waren super.
Glaube ich. Was ist denn die Herausforderung, eine Feige in unserem Breitengraden hier zu machen? Du sagst mediterran, die mag's ja eher wärmer.
Also wir haben erst ein bisschen gezögert, weil ich dachte wegen dem Frost. Aber diese ist eine Sorte, die tatsächlich den Frost gut ab kann. Ich glaube, bis minus 15 Grad hält sie aus. Und dadurch, dass wir hier im Sommer ja auch ordentlich Hitze bekommen haben, funktioniert es dann doch gut.
Ja, aber dadurch, dass hier auch Bäume sind und auch Hecken, ist natürlich auch Schatten auch gegeben. Also schon ein guter Mix, dass es sich hier nicht zu sehr aufheizt. Das ist ja oft das Problem in der Stadt.
Genau.
Das tut es aber tatsächlich.
Also
wir haben hier Höchstwerte von im Schatten irgendwie über 40 Grad diesen Sommer schon gehabt.
Okay.
Also es ist tatsächlich die Lage, die dem eingefasst von Gebäuden drumherum, die es sehr heiß macht.
Ja.
Deswegen ist auch wichtig war, hier in diesem Hof was Grünes zu haben. Also nicht nur, damit Leute mal raus können, die Nachbarn nebenan, die wohnen, also die den Garten nebenan benutzen, die wohnen unterm Dach. Mhm. Die haben schon Nächte im Zelt geschlafen, weil es einfach zu heiß war in den Wohnungen. Und das ist hier wirklich ein Brutkasten. Das führt dazu, dass wir halt auf der einen Seite mediterrane Pflanzen hier gedeihen und wachsen. Und dass die Vegetationsphase schon teilweise im Februar losgeht, dann ist ja das erste schon grün.
Ja.
Aber es hat auch Schattenseiten, dass es eben einfach mit dem Klimawandel sehr, sehr schnell heiß wird hier. Und dem wollten wir auch begegnen, weswegen wir gesagt haben, Mensch, jetzt sind hier Bäume weg, die auch unsere Wohnung beschattet haben.
Mhm.
Hier muss was Neues hin. Mhm. Und das ist nur im Hochparterre, also in den Geschossen drüber. Es ist teilweise, also man kann das, wenn wir Nachbarn mal im Sommer besuchen, dann merkt man, wie das von Etage zu Etage heißer wird. Ne? Also,
und es geht ja auch nicht raus, wie heiß es
Luft. Geht nicht das raus, ist so, ja.
Das steht dann wochenlang drin. Apropos Klimawandel und Hitze, wie ist es mit Gießen?
Das haben wir so geregelt, dass wir haben uns Ollas angeschafft. Das sind, ich glaube, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube, es sind so Tontöpfe aus Sizilien, die gräbt man ein, ganz dünn. Und dann befüllt man sie mit Wasser und die geben so über 2-3 Tage das Wasser ab. Das heißt, man kann ganz wunderbar auch bei heißen Temperaturen, die befüllen, die Pflanzen drapieren ihre Wurzeln da herum und bekommen ihren Wasseranteil, den sie brauchen. Und man muss nicht so viel gießen, weil das von oben nicht so verdunstet.
Und es ist natürlicher Stoff.
Und es ist natürlicher Stoff, genau.
Der ja auch langlebig ist.
Genau.
Vorteil da ist eben, dass diese Ollas, die sind im Boden, also man sprengt nicht irgendwie die Pflanze mit einem Wasserschlauch, wo dann ja die Hälfte des Wassers wieder verdunstet.
Das stimmt, ja.
Sondern das Wasser ist praktisch unten und ist da auch geschützt vor Verdunstung und wird eben dann über die Wurzeln direkt aufgenommen. Und aus dem gleichen Prinzip haben wir hinten so entlang der Hauswand so eine Tröpfelanlage, die das Gleiche irgendwie macht.
Okay.
Und die können wir bei Bedarf anschließen, aber wie gesagt, das ist eine Gemeinschaftsanlage. Wir versuchen das eher zu reduzieren und merken auch, von den Sorten, die wir hier haben, klappt das. Inzwischen beschattet sich vieles auch wieder selber, was ja auch ein Vorteil ist.
Ja.
Dass man das also mit so einem effizienten Gießverhalten oder Wässerungsverhalten dann irgendwie relativ sparend hinkriegt. Das ist ja auf jeden Fall ein Faktor, Wasser sparen.
Definitiv, ja. Je mehr Pflanzen man hat und vor allem, ich kenne das, Kübelpflanzen, die brauchen halt Wasser, das nützt nichts, sonst
kommen ja auch beim Regen nicht wirklich gut dabei weg, ne?
Nee, weil das oben, also die Blätter, ich habe auch viele Funkchen und dann da muss man die Wurzeln ran.
Ja, also die Kübel ist definitiv so, die müssen gegossen werden. Und wir haben ja auch so ein paar Spezialitäten da. Wir haben so ein Sumpfbeet, das müssen wir auch tatsächlich feucht halten.
Okay.
Eigentlich hätte ich gerne, wenn es jetzt mein eigenes wäre, dann würde ich gerne so einen Gartenteich oder so anlegen.
Ja, das fände ich auch schön.
Klappt aber hier nicht, vor allem so kleine Becken, die dann irgendwie keinen Grundwasserzugang haben, so Folienteiche oder so Kübel, die kippen einfach ganz schnell um von der Wasserqualität. Und dann
auch mit den richtigen Pflanzen? Ich habe da schon oft sowas gesehen, dass man da diese Pflanzen rein, also Wasserpflanzen reinmachen kann und die das dann ja quasi immer sauber halten. Ich bin auch skeptisch. Also ich weiß
das. Also meine Erfahrung ist, also ich habe selber immer nur so größere Teiche vom Elternhaus gehabt, wo das geklappt hat, aber diese kleinen Teiche, die ich sonst mal bei anderen gesehen habe, diese Kübel, die waren bei so Hitze sind sie immer umgekippt, voller Algen und das hat nicht gut funktioniert.
Okay.
Deswegen haben wir gesagt, irgendwie wollen wir schon so ein paar coole Wasserpflanzen, aber wir machen einen Sumpf draus. Also das heißt, da steht vielleicht mal ein bisschen Wasser oben drauf, muss aber nicht. Es muss aber eben sehr feucht sein, die Erde. Ist auch ein bestimmtes Gemisch, was ich da reingetan habe, Lehm und Torf im Verhältnis. Dann habe ich mich beim NABU schlau gemacht, was da für Pflanzen jetzt alle rein dürfen. Und jetzt steht da eben, blüht ja auch gerade so schön, der Blutweiderich.
Ja,
und,
den finde ich auch sehr schön.
Genau, so ein paar andere.
Schöne pinke Farbe.
Da ist auch eine, die mit hier am schnellsten, am frühesten blüht, die Sumpfdotterblume. Sie hat schöne gelbe Blüten. Genau, und die wechseln sich dann so ab, obwohl das auch ja nur so ein kleines Stück ist, aber ein bisschen was Exotisches sozusagen.
Ja, wobei der Blutweiderich ist heimisch, der ist super wichtig für Insekten.
Also exotisch nicht im Sinne von Pflanzen.
Aber exotisch, dass man Sumpfbeet hat.
Genau.
Das habe ich auch noch nicht gehört. Ist das quasi eingefasst mit Stein und dann?
Das ist richtig so eine Wanne aus dem Baumarkt, wo man sonst diese kleinen Teiche anlegen kann.
Das ist ein kleiner Plastikteich.
Ein Plastikteich.
Eingegraben.
Aber dann eben mit dieser Spezialmischung an Boden gefüllt, den diese Pflanzen brauchten. Und dann muss man nur nass halten, aber da kann eben nichts umkippen, da fängt nichts an zu stinken im Sommer.
Vielleicht habe ich doch ein neues Projekt.
Ja, und dann kamen wir danach nämlich darauf, Mensch, das gibt ja auch diese Karniforien, diese Fleischfressen. Dann habe ich aber gemerkt, okay, die wollen aber keinen Sumpf, die wollen richtig Moorboden. Das ist wieder was anderes.
Okay, gut,
dann haben wir uns da auch noch einen Kübel für Karniforien angelegt.
Okay.
Sonnentau und Kannenpflanzen. Genau, da steht da auch irgendwie um die Ecke.
Ah, okay.
Das sind so Dinge, wo ich einfach Bock drauf habe, was auszuprobieren, was geht denn da? Und solche etwas besonderen Pflanzen, die sprechen mich da immer an, will ich mal ausprobieren, ob das klappt.
Ja, warum auch nicht? Das ist doch wirklich sehr schön. Und mediterrane Kräuter sehe ich auch. Ist das denn auch ein bisschen Nutzgarten oder habt ihr sonst hier, also Kräuterernten, Feigenernten hoffentlich, habt ihr sonst noch Obst oder Gemüse?
Ja, wir haben da vorne ja ein Hochbeet. Da ist ja Sauerampfer drin und ein Pflückmangold und Petersilie und ähnliche kleine Küchenkräuter, die man einfach sich so reinholen kann und aufs Brot oder in die Küche verwenden. Das ist schon sehr schön.
Genau, wir haben das klein gehalten. Das ist mehr Ziergarten, mehr Aufenthaltsqualitätsraum zum Chillen, zum gute Zeit haben, als dass wir jetzt hier so große Beete haben. Wir haben das mit den Nachbarn mal in den anderen Gartenstücken, die hier hinter der Hecke anschließen, probiert. Dass wir, wir hatten auch mal Kartoffeln und solche Sachen. Aber es ist halt sehr arbeitsintensiv, arbeitsintensiver als das, was wir jetzt so als Nutzgarten haben. Und das haben wir dann einen Sommer gemacht und Gemüsemann ist gleich um die Ecke.
Schmeckt schon gut, oder?
Es gibt auch noch eine Sauerkirsche und da haben wir halt noch eine weiße und eine rote Johannisbeere, die tatsächlich auch sehr gut getragen hat. Genau, aber es ist eigentlich auch ein bisschen zum Angucken da.
Ja, genau. Kann ich auch verstehen. Ich habe auch noch nicht so ein Händchen gefunden für Obst und Gemüse und auch keinen Platz. Und dann nehme ich den Platz lieber für was zum Gucken und was für die Insekten.
Genau. Das finde ich immer wichtig. Auch wenn wir Pflanzen kaufen oder geschenkt bekommen, dann gucke ich immer, passt das mit den Blüten? Ist das für die Bienen freundlich? Ja. Weil ich das wichtig finde, auf dem aber auf dem Platz, den wir haben, was zu bieten. Und das haben wir auch gemerkt, je mehr Pflanzen, also je mehr Blüten, blühende Pflanzen wir haben, umso mehr wurden hier auch verschiedene Insekten und Ähnliches. Das wurde einfach viel mehr als vorher.
Ja, das konnte man wirklich beobachten. Das fand ich auch ganz spannend. Also kann man sich auch vorstellen, ne? Am Anfang war hier eben
nichts.
Gut, es war hier ein Holunder, der hat da mal kurz geblüht oder eben dieser Rhododendron, aber das waren eben ganz kurze Phasen. Wir haben dann überlegt, wir haben uns damit beschäftigt. Man merkt dann ja auch, okay, man muss eigentlich vom März bis im günstigsten Oktober oder sowas anbieten können.
Ja.
Das wusste ich alles vorher gar nicht so. Und was da jetzt genau wann wie blüht. Und das haben wir jetzt versucht, so ein bisschen umzusetzen, dass wir wirklich mit Lungenkraut und mit Krokussen irgendwie im zeitigen Frühjahr bis eben letztes Stauden bis in den Oktober hinein wirklich was haben. Und das hat man gemerkt, dass hier wirklich mehr los ist. Also mehr fliegt als früher.
Okay, das ist doch total schön.
Ja,
finde ich auch. Ein schöner Erfolg auf jeden Fall.
Ja.
Auf der, kleine Fläche schon. Und Vögel, hattest du geschrieben, habt ihr auch?
Ja, die kommen auch zu Besuch. Die sind jetzt hier, weil hier viel Bewegung jetzt gerade ist, trauen sie sich nicht so.
Nö, das ist klar.
Aber an sich sind die hier sonst sehr zutraulich. Mhm. Also die kennen uns schon. Und wenn man hier jetzt mal so sitzt in der Hängematte oder im Liegestuhl liest, dann spazieren die eigentlich um einen rum. Ich hatte das auch mal, dass ich Keksreste irgendwie neben mir hatte. Da war dann das Rotkehlchen bei. Das ist bestimmt nicht gut, aber die sind sehr zutraulich.
Genau, diese Rotkehlchen sind super zutraulich. Ich habe eins, das beobachtet mit meiner Gartenarbeit.
Ja, in der Hoffnung, das kenne ich auch.
Dass da irgendwie ein Wurm kommt oder so.
Genau, die sind immer gucken. Das kenne ich auch. Auch die Amseln sind so ähnlich. Mhm. Die mögen es auch mal, wenn Erde bewegt wird. Und möchten dann auch mal zwischendurch einmal dahin, um was abzugreifen.
Und was sind denn so die größten Herausforderungen? Oder was war die größte Herausforderung hier für euch?
Ich würde fast sagen, sich erstmal zu trauen, weil es eben nicht das Eigenheim mit Garten ist. Ich denke, also du weißt es ja selber, Stadtgesellschaft und all die Herausforderungen, die wir da auch in Zukunft haben. Wir brauchen auch in Richtung Klimawandel grüne Flecken, wo Menschen sich aufhalten können. Ich kann auch verstehen, dass in solchen Gebäuden wie hier, wo eben Eigentümer vor allem natürlich erstmal das als Anlage haben wollen und nicht so viel investieren wollen, dass das dann eben praktisch sein muss.
Ja, klar.
Aber ich war mir eben nicht sicher, wie ist das, wenn wir jetzt die Idee haben, hier was zu machen, lässt sich so eine Hausverwaltung hier darauf ein oder sagt die, ja, nö, und also es kann ja auch so sein, dann fängt man an und dann ist da irgendwie so ein halb umgebuddelter Garten und dann haben die keinen Bock mehr oder so. Das musste also eine vertrauensbildende Maßnahme über Jahre sein, dass die Hausverwaltung gemerkt hat, die meinen das ernst, die machen das auch und haben dann auch gesehen, okay, gut, das können wir unterstützen, das wird schön. Und man merkt es jetzt auch, wenn Wohnungen neu bezogen werden und die sehen den Garten hier jetzt von den Lodgien irgendwie drumherum. Das ist schon hört man viele, kriegen viele Komplimente und auch immer wieder so, Mensch, kommen wir auch mal, setzen uns auch dazu. Ja. Was dann am Ende aber gar nicht so oft passiert. Also,
ja, das ist oft so. Das
leider zu wenig, aber...
Das Angebot wäre ja
da. Das Angebot wäre ja da.
Ja, aber na, ich finde es cool, dass die Hausverwaltung sich dann darauf eingelassen hat, dass ihr das machen wolltet. Hast ja recht, das ist ein Vertrauensverhältnis. Also, dass die auch merken, das ist jetzt nicht irgendein, weiß ich nicht, was ihr hier veranstalten wollt, sondern wirklich was Schönes und dass ihr euch darum kümmert, weil was nützt die Umgestaltung, wenn sich niemand darum kümmert, weil es vielleicht doch zu viel Arbeit ist am Ende.
Und ich glaube, dass das bei vielen so ist und ich merke es auch deshalb, warum sich, also viele werden sich hier nicht weiter engagieren, weil sie eben vielleicht nur für eine kurze Zeit hier wohnen, gerade jüngere Leute. Ja. Das haben wir im Haus bei uns auch ältere Leute, die wiederum wahrscheinlich das nicht mehr so können mit der Gartenarbeit.
Ja, genau.
Aber es freut sich jeder, dass er da ist, dass man den angucken kann. Ja. Die Leute haben ihre Fenster und ihre Balkone irgendwie in diese Richtung. Genau. Und ich glaube, das war so für mich die größte Herausforderung, das ja so in Angriff zu nehmen, mich das zu trauen, auch hier sozusagen so viel Zeit zu verbringen, obwohl es am Ende ja ein halböffentlicher Raum auch ist. Also es ist so eine Mischung. Man kriegt schnell den Eindruck, das könnte so ein Privatgarten hier sein.
Ist schon, ich fühle mich hier sehr privat. Also nicht das Gefühl, dass mir irgendjemand jetzt gerade auf den Teller guckt oder so.
Genau, ist eben schon auch ganz abgeschlossen, aber so... Man unterschätzt das dann irgendwie, ne? Man ist eben doch eine Gemeinschaft und muss eben auch gucken, auch wenn wir hier mal Gäste haben oder grillen oder so.
Dass nicht zu laut wird.
Vergisst
dann.
Man plötzlich, oh, ist schon 1 Uhr. Ja. Ich habe irgendwo ein Fenster oder so. Ach ja, stimmt.
Ja,
wir sind hier ja alle ganz dicht aufeinander und das ist schon so ein Punkt, ja.
Ja. Und was war das für dich?
Also ich fand es am Anfang schwierig, so die Vielfalt mir der Pflanzen vorzustellen. Mhm. So, was pflanzt man wohin? Was passt jetzt? Mhm. Wie geht das visuell am besten? Wie welche Höhen kann man bei den Stauden sehr schön setzen? Das ist das mit den Jahren erst gekommen, dass wir das gut hingekriegt haben. Mhm. Aber das fand ich so schwierig, weil ich so die visuelle Vorstellungskraft nicht so habe. Mhm. Aber ich finde, das Ergebnis ist ganz gut geworden.
Auf jeden Fall. Ja. Ist total gut. Aber man merkt, es ist gewachsen im Laufe der Zeit einfach. Ne? Das ist schon, das ging mir aber auch so. Ich hatte auch keine Vorstellungskraft. Dann guckt man sich Bilder im Internet an oder in Gartenbüchern und denkt, es ist schön. Und dann sieht man das und denkt sich, oh je, vielleicht doch nicht so für mich.
Bin da halt froh, dass Carsten ist ja Mediengestalter. Er hat dann ein Auge für visuelle Dinge und deshalb funktioniert das recht gut.
Hast du dich drauf verlassen?
Genau.
Ah, das ist sehr nett. Aber ich musste auch... Ich musste auch vieles erstmal ausprobieren und habe gemerkt, okay, falsch rumgepflanzt oder hat nicht funktioniert.
Bei mir ist es oft, es wird alles höher, als ich denke, weil ich sehe das, seh das auf den Schildern und denke mir so, ja, 80 Zentimeter, so hoch kann es nicht sein. Und dann ein Jahr später, ich habe Lehmboden, der ist auch sehr, sehr fruchtbar und dann, okay, ist vielleicht doch ein bisschen größer geworden.
Die chilenische Winterrinde, da geradeaus, die wir haben, die haben wir eigentlich mit der Prämisse gekauft, dass wir gesagt haben, ich fand sie sehr hübsch und dachte, habe auf das Etikett geschaut und gedacht, wow, das ist doch perfekt, nur 1,50 Meter.
Ja.
Und jetzt?
Und jetzt ist sie wie hoch?
Und wir haben sie schon zweimal abgeschnitten und haben gedacht, okay, das dürfte ja eigentlich das Max sein, aber das ist es nicht. Nein, sie mag hier.
Sie fühlt sich wohl. Genau, das ist nämlich das Ding. Das habe ich auch gelesen, dass, oder auch schon gehört in meinen, ich war bei dem Herrn Rühlemann, den kennt ihr, glaube ich, auch.
Da in der kommt sie her.
Da kommt sie her, genau. Und er hat auch gesagt, naja, also vieles, was auf den Schildern steht, ist dann doch im eigenen Garten anders, weil die Verhältnisse einfach anders sind als Standard irgendwo anders.
Aber ist das nicht auch schön? Weil wir haben es ja am Ende mit lebendigen Wesen sozusagen, also mit Pflanzen zu tun, die leben. Und die kann man nicht so normieren, dass sie genau bei 1,50 Schluss machen. Finde ich schon gut und ist ja auch ein Zeichen, hey, die fühlen sich hier wohl, die wollen hier.
Das schon.
Ja, andere wollen es ja nicht, die gehen dann leider wieder ein oder werden gar nichts, aber ich freue mich immer, wenn irgendwas gut kommt und offensichtlich hier zufrieden ist.
Funktioniert offensichtlich hier gut. Ich hatte noch eine Frage im Kopf. Jetzt muss ich einmal kurz überlegen. Was sind denn, was ist das nächste Projekt? Gibt es ein nächstes Projekt?
Ich soll ja immer aufhören, ne?
Nein.
Bei mir ist es so, dass ich bei mir ist das so, dass ich denke, so jetzt auch, ne, was wir dieses Jahr noch hier gemacht haben mit diesem letzten Stück Gartenweg und so, und dann denke ich, oh, jetzt ist es super, jetzt brauche ich nie wieder was machen. So, dann gehen wir in den Herbst und ich habe auch viel in dem Jahr gerissen und freue ich mich so. Und ja, und dann steht man im Januar ungeduldig hinter den Fenstern, guckt sich das alles an und dann ist es jedes Mal so, dass mir wieder irgendeine Idee von da oben kommt und ich denke, das machst du dieses Jahr. Und ich kann das also noch nicht sagen. Es wird im Winter kommen, wenn ich hummelig werde, weil ich wieder in den Garten will.
Und früher habe ich immer tatsächlich gedacht, ah, jetzt ist der Garten ja fertig. Aber ich habe gelernt, der ist nie fertig. Er wächst nach.
Stimmt.
Und es gibt immer wieder was Neues zu tun. Und das ist doch auch einfach schön, dass man weiß, nächstes Jahr wird es ein neues Projekt geben. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, welches das ist, aber es wird dadurch einfach, wenn man Glück hat, ein bisschen schöner.
Auf jeden Fall. Und du machst da auch mit?
Ich mach da mit.
Und bist nicht derjenige, der sagt nein?
Nein.
Okay, das ist auf jeden Fall gut. Aber ja, es ist schön, aber es macht natürlich auch Arbeit. Wie viel arbeitet ihr hier so in eurer Freizeit?
Das ist phasenweise, würde ich sagen. Also jetzt diese Neuanlagen von Dingen, die, ja gut, das also so Pflastersachen und die Laube und so, das sind ja so Projekte für sich, die sind ja nicht wiederkehrend.
Ja.
Obwohl ich eigentlich hingekriegt habe, jedes Jahr irgendwie daran rumzureißen, da kommt der Gestalter und der Nachfahre eines Schlossgärtners vielleicht irgendwie durch, ich weiß es nicht. Also ich habe auch Bock, irgendwie hier so eben verschiedene Terrains und Ebenen und so drin zu haben. Da fällt mir dann immer wieder was ein. Jetzt ist es aber eigentlich so eine Phase, wo man wenig machen muss. Also ein bisschen Rasen mähen. Also ist ja ein kleines Stück Rasen nur übergeblieben. Das ist also ganz schnell gemacht. Das kann man, das ist total angenehm. Also man kann hier eine halbe Stunde mal reingehen und hat das Gefühl, wow, ist alles wieder top. Die Hecke ist ein größeres Projekt, wenn die wieder geschnitten werden muss, weil die eben das ganze Grundstück hier umzäunt. Und am Anfang habe ich die auch nicht mitgeschnitten, habe das den Gärtnern überlassen, aber die nimmt halt auch wahnsinnig viel Platz, wenn die so breit wird. Also mache ich das jetzt auch mit. Und habe auch da wieder gedacht, ah, das kann man da ein bisschen höher und hier kann man da ein bisschen Form reinbringen. Und wie das so ist, irgendwie alles durchgestalten.
Aber ja, aber die Arbeit macht schon Spaß. Das ist schon ein bisschen auch Entschleunigung.
Ich finde, es ist Entspannung, wenn man am Wochenende hier reingehen kann, morgens vielleicht ein Frühstück macht und dann ein bisschen rumguckt und sich denkt, okay, dieses oder jenes kann ich jetzt noch einmal erledigen.
Also abschneiden muss man natürlich immer viel hier, weil alles schnell breit wird. Aber das ist so, ja, in Deutschland sagen wir ja Gartenarbeit, ne? Aber ich finde so das Gardening ja irgendwie so viel charmanter, weil für mich ist das eigentlich auch keine Arbeit, beziehungsweise ich habe eben einen Job in einer Agentur, ich habe einen Sitzjob, ich habe einfach auch Bock, dann mal rauszugehen und mir kann das auch passieren, dass ich im November denke, es regnet so toll, ich muss jetzt einmal was fühlen da draußen und reiß da irgendwie rum, mach irgendeinen Baumschnitt oder was weiß ich. Genau, also es ist einfach, ja, einfach auch eine Qualität darin zu arbeiten, nicht nur den zu nutzen, sondern sich aufzuhalten, zu chillen, gute Zeit zu haben, sondern eben auch das Arbeiten sozusagen. Das ist für mich auch Qualität.
Und ich finde, es hat auch einfach eine Qualität, wenn man von der Wohnung aus in ein schönes Grün schaut. Weil es hier mitten in der Stadt ja nicht selbstverständlich ist, dass man das vor der Nase hat.
Definitiv. Es ist ja schon wirklich sehr dicht bebaut hier. Und natürlich gibt es auch schöne Vorgärten, aber das hat auch nicht jeder. Und hat auch nicht jeder Zeit und Geld dafür. Das stimmt schon.
Auf jeden Fall immer so ein Überraschungsmoment, wenn Menschen, die das erste Mal hier sind oder auch in der Wohnung, das so sehen, was sich da noch so an Fläche verbirgt. Also man ahnt ja irgendwie, dass dahinter irgendwas sein muss, hinter so einem Karree, aber könnte natürlich auch deutlich praktischer sein, ne? Dass wir das hier so angelegt haben. Und das hat sich ja auch so übertragen auf die anderen Gartenstücke, ne? Dass auch da das ansteckend war.
Ist das so, ja?
Das ist auf jeden Fall so.
Okay.
Genau. Also wir sind auch, ich denke, jeder hat so, wir haben aus jedem Haus hier eigentlich jemanden, der so gerne im Garten was macht. Andere dann eben wieder nicht. Da ist auch jeder so ein bisschen für sich, aber es gibt Arbeiten, die teilen wir uns dann immer wieder. Also da machen wir dann, wenn da irgendwie, oder Werkzeuge gebraucht werden, weil da irgendwie ein großer Ast abgesägt werden muss oder solche Sachen. Oder auch Pflanzen teilen. Ne? Also und so hat sich das eben ganz gut ergeben, dass wir eine Gartengemeinschaft sind, die aber auch ihren individuellen Spot sozusagen hat, in dem sie sich austobt.
Ja, das finde ich total schön, dass es quasi so von einem zu dem anderen überspringt. Und so können wir es vielleicht auch schaffen, dass wir einfach mehr grüne Oasen in der Stadt kriegen.
Ja, das stimmt.
Das ist ja wirklich super wichtig. Ich meine, wir haben viele Kleingärten. Aber wenn jeder auch noch mal ein bisschen was auf dem Balkon macht oder kleine Stückchen Rasen verändert, wäre ja schon ein bisschen was gewonnen.
Ja, man kann es eben auch, ohne dass man sich das Eigenheim kauft, ne?
Ja.
Also wir sind jetzt eigentlich so eine Gruppe, so eine Altersgruppe, die so, ja, so im Sturm und Drang ist irgendwie, ne? Mhm. So zwischen 30 und 40. Klar, viele Mietwohnungen werden häufig von Menschen bewohnt, die entweder noch studieren und sowieso auf dem Weg sind, ja, noch gar nicht ihren Ort gefunden haben oder vielleicht auch schon wieder älter sind, wie wir es hier auch im Haus haben, die dann sich das auch nicht mehr zutrauen, sowas zu verwalten. Aber es wird ja nicht jeder sein Eigenheim haben. Und insofern ist, wenn man so die Chance hat, also ich kann nur empfehlen, sich das auch zu trauen. Ich weiß nicht, andere Hausverwaltungen sind bestimmt auch nicht
einfach mal fragen
verschlossener. Ne? Genau, das hat hier ja gut geklappt. Es ist ja auch kein besonderes Verhältnis, was wir jetzt mit der Hausverwaltung haben. Es hat sich einfach ergeben, genau. Die wissen einfach, Engagement zu schätzen, ob das nun draußen Müll aufsammeln oder irgendwie das Treppenhaus in Ordnung halten. So Dinge, die sie sich natürlich immer wünschen. Ja, aber klar, auch das hier ist ein Mehrwert für die Hausverwaltung und kann ich nur empfehlen. Und für die Eigentümer natürlich auch.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das ein schöner Appell. Das ist bei uns ja auch gelungen. Unser Vermieter war auch ganz offen, hat gesagt, das ist euer Garten, macht es so, pflanzt bitte keine 500 Meter hohen Bäume oder so, aber macht es so und das ist für ihn auch ein Mehrwert und das merkt man dann schon und ich finde das auch super. Also, ist ein schöner Appell. Mit so einem schönen Appell möchte ich gerne aufhören. Auch wenn wir noch ganz lange sprechen könnten und ich das einfach so toll finde, hier zu sitzen, unter dieser schönen Pergola. Es ist wirklich richtig, die Sonne scheint noch ein bisschen Wind. Das ist schon richtig schön. Da habt ihr euch ein sehr schönes Plätzchen gemacht, würde ich sagen. Und ich hoffe, dass ihr fleißig weitermacht im nächsten Jahr. Und Carsten und Christian, ich danke euch sehr für eure Zeit. Und das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Ich danke mich auch. Danke.
Vielen Dank.
Die Geschichte von Carsten und Christian zeigt, mit Engagement, Kreativität und der Bereitschaft zur Gemeinschaft können selbst die unscheinbarsten Orte zu kleinen Paradiesen werden. Sie beweisen, dass nachhaltiges Gärtnern und urbanes Wohnen kein Widerspruch sein müssen. Neben der unglaublichen Vielfalt, die der Hofgarten bietet, und der Leidenschaft der beiden Gärtner, hat mich die Bereitschaft der Hausverwaltung beeindruckt, das Projekt zu unterstützen. Und der Garten ist auf jeden Fall eine Aufwertung der Wohnanlage. Meine Gartenheldin dieser Episode wächst ebenfalls im Hofgarten von Carsten und Christian, die Clematis. Die Clematis ist eine kletternde Zierpflanze, auch Waldrebe genannt, und sie gehört zur Familie der Hahnenfußgewächse. Es gibt über 300 Arten weltweit, von kleinen bis großblütigen Sorten. Sie kann 2 bis 10 Meter hoch werden, je nach Sorte. Beim Standort ist wichtig, dass sich der Kopf in der Sonne befindet und die Füße im Schatten. Der Boden sollte durchlässig, nährstoffreich und leicht alkalisch sein. Lässt man sie an einer Pergola ranken, wie bei Carsten und Christian, bietet sie einen schönen Ort im Schatten. Im Zusammenspiel mit wildem Wein eine sehr schöne Gestaltung. Aber sie verschönert auch Schuppenwände oder Zäune. Die Clematis ist eine gute Pollen- und Nektarquelle mit einer langen Blütezeit. Je nach Sorte gibt es verschiedene Blühzeiten, von Frühling, Sommer oder Herbst ist alles dabei. Manche Sorten blühen sogar zweimal. Einheimische Arten wie Clematis vitalba bieten zusätzlich Lebensraum für Raupen. Und die fädrigen Samenstände sind nicht nur hübsch anzuschauen, sie dienen auch Vögeln als Nistmaterial. Mit meiner Gartenheldin verabschiede ich mich wieder von Ihnen. Hat Ihnen diese Podcast-Episode gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung auf den Streaming-Plattformen. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann freue ich mich, wenn Sie mir schreiben. Meine Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Für die nächste Episode habe ich Magdalena Henschel besucht und ihren Lebenshof im Landkreis Verden. Dort leben nicht nur gerettete Schweine, Pferde und Kühe, sondern auch Igel. Magdalena kümmert sich als Mitglied im Netzwerk Igelfreunde um kranke Tiere, päppelt sie auf und lässt sie wieder frei. Wie sie das genau macht, was die Herausforderungen sind und warum Igel gefährdet sind, erfahren Sie in 2 Wochen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit beim Gärtnern.